Es ist Urlaubszeit und die Reisebranche in Deutschland, die scheint die schlechten Corona-Jahre jetzt langsam hinter sich zu lassen. Laut Statistischem Bundesamt sieht das jedenfalls so aus. Im Jahr 2024 wurde wieder fast so oft ins Ausland geflogen wie 2019, also vor der Corona-Pandemie. Obwohl man aus den Pandemiejahren gelernt haben könnte, denke ich persönlich vor dem Urlaub aber ungern an alle Eventualitäten. Extrakosten für eine Reiserücktrittsversicherung zum Beispiel, die spare ich mir meistens. Dabei gibt es aktuell eigentlich viele gute Gründe, gefasst zu sein, zum Beispiel auch auf Extremwetter am Urlaubsort. Welche Rechte man beim Reisen so hat, darum geht's hier heute. Mein Name ist Jessie Hughes, ich freue mich, dass ihr zuhört.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
Lust auf Abenteuer, Erholung, fremde Orte, andere Kulturen. In den vergangenen 3 Jahren ist die Nachfrage nach Urlaubsreisen in Deutschland gestiegen und mit ja auch die Zahl der Fluggastklagen. Ist aber auch verständlich, wer in den Urlaub will und dessen Flug ausfällt, der ist sauer. Und mittlerweile gibt es Online-Portale und Legal-Tech-Unternehmen wie Flightride oder Fairplane, mit denen man easy seine Ansprüche geltend machen kann, ganz ohne Anwalt. Wir Deutschen, wir sind Sparfüchse, das sagt zumindest das Klischee. Ich kenne das von mir auch, ich puzzle mir meine Reise auf verschiedenen Portalen gerne möglichst günstig zusammen, statt ein teures Pauschalpaket zu buchen. Dann aber wird es schwierig, wenn die Bahn zu spät kommt und ich meinen Flug verpasse. Dann muss ich im schlimmsten Fall gleich direkt ein neues Flugticket am Flughafen buchen. Aber auch wenn noch viel Schlimmeres passiert, habe ich als Individualtouristin weniger Rechte. Zum Beispiel bei einem Brand oder einer Evakuierung am Urlaubsort wegen Extremwetter. Die Pauschalreise, die scheint aktuell zwar nicht besonders hip, warum sie aber juristischer Goldstandard ist, das erklärt Ansgar Staudinger meinem Kollegen Christian Bollert im Brand 1 Podcast. Er ist nicht nur Präsident der Deutschen Gesellschaft für Reiserecht e.V., sondern leitet auch den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, internationales Privat-, Verfahrens- und Wirtschaftsrecht an der Universität Bielefeld. Also ein absoluter Auskenner in Sachen Reiserecht.
Herr Staudinger, Sie selbst haben es auch schon häufiger gesagt, Sie sind ein Fan der Pauschalreise. Warum?
Ja, in der Tat sind wir, wenn ich jetzt von wir spreche, also als Familie mit Frau und Kindern doch einige Male als Pauschalreisetouristen dann unterwegs gewesen in der Welt. Und für mich hat die Pauschalreise so ein bisschen eben einen Mehrwert darin, dass ich aus einer Hand von einem Veranstalter, das sind ja in der Regel dann hier in Deutschland ansässige Veranstalter, eben ein ganzes Paket erwerbe. Das beginnt dann bei Rail and Fly halt mit dem Zug hin zum Flug und dann habe ich die Luftbeförderung im Paket integriert. Es geht weiter mit Shuttle-Leistungen hin in die Hotel- oder Clubanlage, Exkursion und das Ganze auch wieder retour. Und für mich juristisch ist dann eben das gute Gefühl, ich habe einen einzigen Ansprechpartner, der für alle diese einzelnen Bausteine auch die Verantwortung trägt. Und ich habe eben nicht eine ganze Vielzahl von Einzelverträgen abgeschlossen, erst mit der Bahn, dann mit irgendeiner französischen Airline, vielleicht dann direkt in Namibia mit irgendeinem Hotelier. Und dieses, was die Pauschalreise kann, zeigt sich dann letztlich gerade auch in der Krise, wenn Menschen in Situationen gelangen, das mag durch Extremwetterlagen passieren oder bis hin auch möglicherweise mal durch die Insolvenz eines Veranstalters, dann zeigt sich letztlich, warum Pauschalreise dieses Rundum-Sorglos-Paket ist, dieser Goldstandard ist.
Das heißt ja aber andersrum auch, mal zugespitzt vielleicht, mir alles selber zusammenzuklicken und überall den billigsten Preis rauszusuchen, ist am Ende nicht unbedingt die günstigste Variante.
Ja, es ist auf den ersten Blick, wer jetzt internetaffin und preisgetrieben ist, natürlich möglich, sich, wenn ich jeweils direkt eben ein günstiges Ticket schieße von einem Airliner und eben vielleicht auch in Nepal direkt das Hotel buche, dann sind diese einzelnen Posten in der Gesamtsumme vielleicht immer noch unter dem, was eben der Pauschalreisepreis ausmacht. Nur was oft übersehen wird, ist, wenn ich eben das Hotel in Kathmandu direkt buche, dann habe ich leider in einem Worst-Case-Szenario, was beispielsweise auftritt, das Hotel hat zig Mängel, dann stehe ich letztlich vor dem Phänomen, dass ich einen Vertrag geschlossen habe, der vielleicht dem Recht von Nepal untersteht und ich müsste meine Ansprüche auch noch dann in Kathmandu gerichtlich durchsetzen. Habe ich hingegen eine Pauschalreise gebucht und der Reiseveranstalter ist in Deutschland ansässig, dann habe ich deutsches Recht auf meiner Seite und kann auf kurzem Wege mich auch hier dann vor die Justiz wenden, um meine Ansprüche durchzusetzen. Das preist man aber vorher nicht ein, weil es denkt ja kein Mensch bei der Buchung seiner Einzelleistung daran, dass es irgendwo mal ein Problem geben könnte.
Also in dem Fall wäre es dann wirklich so, ich sag mal, wenn ich es beim Pauschalveranstalter buche, dann habe ich dieselben Rechte, als wenn ich in Kassel ein Hotel buche wie in Kathmandu, aber wenn ich es in Kathmandu selber auf eigene Faust, dann ja, wird es schwieriger.
Genau, so ist es. Denn tatsächlich, wenn ich Einzelleistungen buche wie eine Übernachtung, das mag eben beispielsweise das Hotel sein oder auch ein Ferienapartment und das sind halt dann ausländische Anbieter in einem anderen Mitglied oder gar Drittstaat jetzt wie in Nepal, dann muss ich eben genauer hingucken, was aber Nichtjuristen ja gar nicht tun. Ja, welchem Recht untersteht denn dann eigentlich diese Buchung des Hotels oder des Apartments? Und ich glaube, dass viele Laien auch einem Phänomen unterliegen. Nun bucht man ja nicht wirklich stets unmittelbar bei dem Hotelier, sondern nutzt ja sogenannte Vermittlerportale. Und da sind ja große Anbieter wie Booking.com oder andere, die ich natürlich bequem von zu Hause aus nutze, um dann zum Beispiel vermittelt zu werden an den Hotelier im Ausland oder an den Ferienhausanbieter. Und viele Laien verstehen nicht, dass eben das Portal letztlich nichts anderes ist als in der analogen Welt eben das Reisebüro. Das heißt, das ist der Vermittler und mein eigentlicher Vertragspartner, der Hauptvertragspartner ist dann halt wieder der Hotelier in Kathmandu. Und die Fehlvorstellung kommt eben dadurch auf, dass ich das Ganze zu Hause betreibe, bequem auf dem Sofa sitze und sehe jetzt irgendwie ein Vermittlungsportal mit einer deutschen Homepage und das verstellt für viele den Blick, was sie eigentlich letztlich über die Vermittlung dort einkaufen.
Also Sie, ich sag mal, fordern von uns allen ein bisschen mehr hinzuschauen, wenn es um, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, Sie haben Booking genannt, HRS, Opodo, Airbnb und so geht, Expedia, ja.
Expedia, genau. Das ist richtig. Das sind letztlich eben, um das mal einfach auszudrücken, virtuelle Anbieter, die mich an die Hand nehmen und mit einer anderen Vertragspartei zusammenbringen und dann ziehen die sich aber auch zurück. Und wenn eben das Hotel in Kathmandu nicht das hat, was mir eigentlich versprochen wurde, dann brauche ich mich diesbezüglich nicht an Booking.com, Expedia etc. zu wenden, sondern das muss ich dann mit meinem Vertragspartner ausmachen. Und auch muss man sehen, in der heutigen Weltlage nimmt man das Thema Extremwetter, nimmt man weitere Themen. Sicherlich hat jeder noch die Pandemie vor Augen, aber auch jetzt wieder aktuell terroristische Anschläge, Bürgerkriege. Dann sind das alles Krisensituationen, wo man sich ja auch kurz fragen muss, wie ist es denn dann eigentlich in einer Notlage, wer holt mich dann zurück? Das ist ja auch nochmal ein Thema, über das viele nicht nachdenken, wenn man dann aber mal die Waldbrände nimmt, jetzt gerade Rhodos etwa, wo zigtausende Menschen evakuiert werden mussten oder im letzten Jahr, klar durch Insolvenzen wie FDI, was passiert denn dann eigentlich mit mir, wenn ich in Hurghada in Ägypten als Pauschalreisetourist bin? Und da kann man festhalten, ist der Reiseveranstalter oder wenn er insolvent geht, ein Reisesicherungsfonds, der sichere starke Partner, dass ich sowohl aus Rhodos als auch als Tourist in Hurghada nach Hause gebracht werde. Wenn ich aber Individualtourist bin, sieht das ganz anders aus. Da muss ich dann meine, ich sag jetzt mal, Rückreise mit allem drum und dran möglicherweise selbst organisieren. Und das in der Fremde, wo ich vielleicht nicht mal Sprachkompetenz habe.
Ohne jetzt zu tief in die juristischen Details einsteigen zu wollen, aber ich bin über einen Begriff gestolpert, der auch direkt damit was zu tun hat, und zwar der goldene Reiserücktritt. Was ist denn das?
ja, der goldene Reiserücktritt, so habe ich den mal bezeichnet, hat auch was mit Pauschalreiserecht zu tun. Und zwar, wenn Sie den Vertrag schließen, dann ist das ja möglicherweise oft Wochen oder gar Monate, bevor Sie die Reise wirklich faktisch antreten. Das ist ja auch so ein bisschen der Zug der Zeit. Wenn man an den Frühbucherrabatt denkt, da schließen ja sehr viele schon einen Vertrag über den Sommerurlaub, der jetzt hier in NRW ja ab Freitag beginnt. Den Vertrag haben aber viele ja schon im Januar geschlossen oder gar letztes Jahr. So, und wenn jetzt im Laufe dann, nachdem der Vertrag geschlossen wurde, sich die Welt verändert, und das war zum Beispiel die Zeit, als die Pandemie aufkam, da wird man so ein bisschen unlustig und möchte auch jetzt vielleicht gar nicht dann in einigen Wochen oder Monaten die Reise antreten. Und dafür gibt es den sogenannten Rücktritt. Und der Rücktritt löst eben den Effekt aus, dass ich dem Reiseveranstalter sage, du, ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte nicht aufs Kreuzfahrtschiff, ich möchte nicht in den Flieger steigen. Ich will lieber zu Hause bleiben. Und jetzt ist das Besondere, dass dadurch erst einmal der Reisepreis ausfällt. Das heißt, dann darf der Veranstalter letztlich kein Geld nehmen. Oft hat man ja schon bei Buchung eine gewisse Anzahlung geleistet und 4 Wochen vor dann wirklich im Reiseantritt die Schlusszahlung. Jetzt ist aber die Frage, muss er das alles zurückbezahlen? Und da gibt es beim Rücktritt den Effekt, dass eigentlich er eine gewisse Stornogebühr verlangen kann. Nur nicht beim sogenannten goldenen Rücktritt. Und das ist der Fall, wenn ich zurücktrete. Und zwar, weil im Zielgebiet, dort, wo ich also Urlaub verbringen will, oder auf dem Weg dorthin, ein unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstand diese Reise erheblich beeinträchtigt. Jetzt werden Sie sich oder die Zuhörer fragen, ja, was sind denn unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände? Nun, das sind eigentlich all die Phänomene, auf die der Veranstalter, aber auch der Kunde keinen Einfluss hat, wie Pandemie oder Wetterkrisen, das heißt Überschwemmungen, Starkregen, Waldbrände, terroristische Anschläge etc. All diese Situationen sind also für den Kunden die Möglichkeit zu sagen, adieu, ich will die Reise nicht antreten. Und für den Reiseveranstalter ergibt sich daraus das Bittere, dass nun der Kunde nicht nur adieu sagt, sondern er muss ihm das gesamte bis dahin geleistete Geld zurückzahlen. Und zwar binnen 14 Tage allerspätestens. Er darf ihm auch keinen Zwangsgutschein dann überlassen, und deswegen ist das ein goldener Rücktritt, der eigentlich merkwürdig erscheint, weil doch für die Pandemie oder jetzt solche Wetterlagen wie jetzt auch die Waldbrände kann ja eigentlich keiner der beiden Parteien etwas, und trotzdem ist die Wertung des Pauschalreiserechtes, dass wirtschaftlich der Kunde den goldenen Rücktritt hat und der andere muss letztlich in den sauren Apfel beißen und ihm das Geld zurückzahlen.
Wenn man gerne reist, dann sollte man seine Rechte kennen und vielleicht auch mal wieder eine Pauschalreise in Erwägung ziehen. Warum die viele Vorteile hat, das erklärt Ansgar Staudinger im Brand 1 Podcast. Passend zur Saison geht es da nämlich in einigen Episoden um Tourismus. Hört doch mal rein, ich verlinke ihn euch, den Brand 1 Podcast, in den Shownotes. Das war's für heute. Diese Folge hat Benjamin Zerdani produziert. Und ich bin Jessie Hughes. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Detektor FM. Zurück zum Thema.